So, herzlich willkommen zur langen Nacht im Kepler Salon. Wir beginnen mit der Bruckner Uni und mir zur Seite sitzt der Christian Frauscher. Vielleicht haben sich manche von Ihnen gewundert, dass eine künstlerische Universität heute an diesem Abend mit einem eher naturwissenschaftlichen, medizinischen, physiologischen Thema einsteigt in die Diskussion. Aber ich denke, der Christian Frauscher wird uns sehr schnell erklären, welche Relevanz das eben auch für Musiker und für das Musikleben ganz generell hat, dieses Biofeedback, von dem er uns erzählen wird. Mein Name ist Constanze Wimmer und ich darf Ihnen jetzt den Christian Frauscher kurz vorstellen. Er hat Instrumentalpädagogik studiert, also er ist eigentlich Pianist und hat auch Schlagwerk studiert und dann aber oder währenddessen oder schon davor seine Liebe und sein Interesse für die Psychologie entdeckt und studiert jetzt Psychologie und arbeitet an einer Dissertation zum Thema, und das muss ich jetzt lesen, Lang- und Kurzzeitgedächtnisrepräsentationen bei zyklischen Bewegungsformen. Vielleicht erzählt uns dann noch ein bisschen, was das dann heißt. Er ist auch angewandter Biofeedback-Trainer, jetzt schon, und er ist Mentaltrainer für Sportpsychologie und hat hier freiberuflich in Linz eine Praxis für Biofeedback und Mentaltraining. Außerdem unterrichtet er auch noch Schlagzeug an der Musikschule der Stadt Linz und ist seit 2008/09 bei uns an der Bruckner Uni wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Musik und Forschung. Soweit eine kurze Vorstellung. Und das Zweite ist eine Frage, um das, was er uns erzählen will, noch anschaulicher zu machen. Wäre es ganz gut, wenn sich jemand zur Verfügung stellen möchte und sich verkabeln lassen möchte, eben an dieses Biofeedback-Gerät auch einfach anschließen zu lassen. Ich habe mich vorher erkundigt, es kommt nichts Böses dabei heraus, es tut auch nicht weh. Aha, er hat mir nicht alles erzählt. Also wenn sich jemand von Ihnen gerne meldet, freuen wir uns. Ja, fein, sehr fein. Und er kann jetzt da sitzen bleiben, wo er, ja, wunderbar. Gut, dann wünsche ich uns allen eine informative Stunde zum Thema Biofeedback.
Ja, ich möchte herzlichen Dank aussprechen an die Kollegin von der Bruckner Uni für die netten einführenden Worte. Ich möchte Sie heute ein bisschen einführen in das Thema Biofeedback und Psychophysiologie. Einen ganz kurzen Überblick geben mit einer Präsentation, worum es da eigentlich geht, was das eigentlich ist, beziehungsweise was man damit machen kann. Also jetzt nicht nur für Musiker, sondern auch für alle möglichen anderen Indikationen, und würde dann am Trainingsgerät, das ich heute mitgebracht habe, praktisch demonstrieren, wie sowas aussieht, was man messen kann damit und was man trainieren könnte damit. Ich möchte ganz kurz einen Überblick geben über Biofeedback. Was ist Biofeedback eigentlich? Biofeedback ist ein Verfahren bzw. eine Methode, mit der man lernt, Prozesse zu beeinflussen, die üblicherweise unbewusst ablaufen. Also das heißt, vom autonomen Nervensystem gesteuert sind. So ein unbewusster Prozess wäre zum Beispiel die Hauttemperatur oder wäre der Hautleitwert, die Schweißdrüsenabsonderung der Haut, wäre zum Beispiel die Muskeltätigkeit oder auch die Herztätigkeit sowie die Atmung. Also alle diese Dinge, die hypothalamisch gesteuert sind, wo man sich denkt, das funktioniert eh ganz von selber, über das brauche ich mir keine Gedanken machen, sind grundsätzlich auch durch Lernprozesse, durch sogenannte Konditionierung beeinflussbar. Biofeedback ist somit eine Trainingsmethode bzw. eine Messmethode, das heißt, es werden Sensoren an den Körper angelegt, es werden gewisse Parameter rückgemeldet und diese Rückmeldung ermöglicht mir aktiv, diese Parameter durch Training auch nachhaltig zu verändern und dieses geänderte Verhalten durch Training in den Alltag und in das Lebensskript zu übernehmen. Ich möchte ganz kurz eingehen auf das Nervensystem bzw. auf das Zentralnervensystem. Es ist oft nicht ganz klar, was da eigentlich genau gesteuert wird. Es gibt im Wesentlichen zwei sogenannte Nervensysteme, nämlich ein willkürliches Nervensystem und ein autonomes Nervensystem. Mit dem willkürlichen sind wir mehr oder minder die ganze Zeit konfrontiert. Das ist, wenn ich willentlich etwas machen möchte. Wenn ich jetzt willentlich dieses Glas hebe, dann ist das eine Willkürhandlung und fällt somit in den Arbeitsbereich des willkürlichen Nervensystems. Und daneben gibt es eben ein autonomes Nervensystem, das Prozesse steuert, die uns vornehmlich nicht bewusst sind. Dazu gehört zum Beispiel die ganze Organversorgung. Ja, also wer macht sich schon jemals Gedanken darüber, wie die Leber funktioniert oder wie der Magen funktioniert? Allenfalls dann, wenn man mal Schmerzen hat, dann merkt man das, dass sich da was tut. Wer macht sich Gedanken, wie die Schweißdrüsenabsonderung funktioniert oder wie meine Hauttemperatur geregelt wird? Alle diese Dinge, die so unbewusst ablaufen und die als selbstverständlich hingenommen werden, werden vom autonomen Nervensystem gesteuert. Und jetzt glaubte man lange Zeit, das autonome Nervensystem, naja, das kann man nicht so wirklich beeinflussen, das läuft halt so. Und wenn es nochmal nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Aber im Wesentlichen unterliegen auch diese Prozesse einer gewissen willkürlichen Steuerung, die erlernt werden kann. Hier haben wir eine ganz kurze Darstellung dessen, was das autonome Nervensystem eigentlich macht. Es ist wiederum unterteilt, ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, in einen sympathischen und einen parasympathischen Teil. Und diese beiden Systeme, Sympathikus und Parasympathikus, steuern die autonomen Körperfunktionen. Eben zum Beispiel wie Organversorgung, eben wie Hautleitwert, eben wie Herztätigkeit. Es gibt auch noch ein drittes autonomes System, das ist das sogenannte Darmhirn. Ja, das möchte ich da nicht thematisieren, weil das ist mit Biofeedback definitiv nicht beeinflussbar. Aber Sie sehen sehr gut, dass der Körper von diesen beiden Systemen, von diesen beiden Subsystemen des Sympathikus gesteuert wird über Botenstoffe. Und zwar werden das sympathisch Noradrenalin und Adrenalin vor allen Dingen und parasympathisch Acetylcholin. Da gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel der Hautleitwert ist auch cholinerg gesteuert, aber allerdings vom Sympathikus. Und bis auf den Hautleitwert, also die Schweißdrüsenabsonderung, sind alle Systeme sowohl sympathisch als auch parasympathisch aktiviert und steuerbar. Was ist jetzt das Ziel, wenn ich solche Prozesse rückmelde? Also das Ziel, das wesentliche Ziel des Biofeedbacks ist es, diese Prozesse, diese Balance aus Sympathikus einerseits für Aktivierung und Parasympathikus andererseits für Deaktivierung bewusst zu steuern und lernen zu beeinflussen. Das ist vor allen Dingen relevant. Ich gehe hier gleich auf die Musik. Wenn wir zum Beispiel kurz vor einem Auftritt stehen, jeder kennt das, da bekommt man so das sogenannte Lampenfieber. Ja, der Mund wird trocken, man wird ein bisschen zittrig, man hat plötzlich eine erhöhte Schweißabsonderung. Die Muskulatur hat man nicht ganz unter Kontrolle, wie man das möchte. Man merkt, dass das Herz zu klopfen anfängt. Also all diese autonomen Funktionen machen sie plötzlich bemerkbar. Und man ist zunächst zumindest, wenn man das nicht trainiert hat, diesen Funktionen mal hilflos ausgeliefert. Oh Gott, mein Herz pumpert ja wie wild und meine Knie werden schon ganz schlottrig. Was soll ich da jetzt tun? Und man kann natürlich lernen, diese Prozesse zu beeinflussen. Das ist bei uns auf der Uni für ein Lampenfiebertraining sehr wichtig. Also die Studenten, die sich damit bei mir im Seminar damit beschäftigen, die lernen zunächst einmal ihre eigenen Körperfunktionen kennen und dann lernen sie durch gezieltes Training, durch bestimmte Übungen, ihren eigenen psychophysiologischen Zustand zu regulieren. Biofeedback ist also grundsätzlich zunächst immer ein Wahrnehmungstraining. Das heißt, ich bekomme die Sensoren und eine Rückmeldung darüber, was tut sich eigentlich in meinem Körper, wenn ich gewisse Dinge tue, wenn ich gewisse Dinge denke, wenn ich mich ans Instrument setze, was passiert in meinem Körper, wenn ich unter Stress komme und so weiter. Also man kann diese Prozesse sichtbar machen und diese Sichtbarmachung garantiert natürlich in einem zweiten Schritt die Beeinflussbarkeit. Das ist wichtig. Ja, man lernt eben Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitssteuerung. Was lernt man jetzt in der Biofeedback-Arbeit konkret? Der erste Schritt ist immer wahrnehmen. Was ist? Ich lerne eine Wahrnehmung. Ich lerne mich selbst zu spüren. Ich lerne mich selbst kennen. Was mache ich zum Beispiel in gewisse Situationen? Wie fühlt sich etwas an, wenn ich unter Stress komme zum Beispiel? Was geschieht mit mir? Was geschieht in meinem Körper? Wahrnehmen, erkennen, verstehen der Zusammenhänge. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn man trainiert, dass man auch wirklich versteht, was da eigentlich passiert. Na, warum steigt denn die Herzrate an? Warum sinkt die Herzrate bei einer Orientierungsreaktion? Warum steigen meine Hautleitwerte in einer Defensivsituation? Also es ist schon sehr wichtig, dass man das ein bisschen versteht. Und als wichtigsten Schritt natürlich dann die Reaktionsmuster des Körpers zu verändern. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, naja, jetzt steht der Auftritt bevor und plötzlich werde ich ganz, ganz, ganz nervös und es ist mir eigentlich alles sehr unangenehm und ich möchte eigentlich gar nicht in so einen Zustand abdriften, dann kann man durch spezielle Übungen, durch Biofeedback-Training eben diese Prozesse in den Griff kriegen und dauerhaft auch verändern. Okay. Ich möchte nur ganz kurz eingehen als letzten Punkt, bevor wir in die Praxis gehen. Welche Indikationen, also bei welchen Problemstellungen kann man das Biofeedback jetzt wirklich praktisch anwenden? Ein ganz wichtiger Punkt, was ich vor allen Dingen mit Studenten mache, ist immer dieses Loslassen, Entspannen und Regenerieren. Also das heißt, man schaut sich in sogenannten Baselines, in Ruhe-Zustandsmessungen an, wie schaut der psychophysiologische Zustand aus, wie hoch ist das Erregungslevel, wie weit ist der sozusagen aufgedreht. Und dann lernt man einmal, diese sympathische Aktivierung etwas zurückzudrängen und in einen Ruhezustand, in einen Entspannungsmuster zu kommen. Das wird üblicherweise über die Atmung zunächst mal gemacht. Warum? Weil es am leichtesten ist, die Atmung zu beeinflussen zunächst mal. Ja, später kann man das dann ausbauen auf immer weitere Parameter und auch mal ein Temperaturtraining machen oder auch mal Hautleitwerttraining und so weiter zu machen. Wo kann man es nur anwenden? Also Nummer eins ist natürlich Kopfschmerzen, Rehabilitation, Leistungsoptimierung, also alle Prozesse, wo es darum geht, körperliche, psychophysiologische Abläufe in den Griff zu bekommen. Überall dort kann man Biofeedback anwenden. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir machen mal einen Schritt in die Praxis und ich darf den Probanden vielleicht zu mir bitten.
Ich mache mal Platz, vielleicht wollen Sie einfach da Platz nehmen.
So, grüß Gott. Ja, Frau Christian, ich werde jetzt demonstrieren eine Abnahme der Hautleitwertparameter, Temperaturparameter sowie kardiovaskulären Aktivität einerseits und der Zwerchfellatmung andererseits. Das ist für mich immer so ganz wichtig, diese Dinge mal anzuschauen und zu präsentieren. Da bekommen Sie von mir jetzt zwei Module, die in der Lage sind, diese Parameter zu messen. Ja, es tut nicht weh, schaut unspektakulär aus. Darf ich um das linke Handgelenk bitten, um den Sensor, das sogenannte Modul, zu platzieren. Nehmen wir so eine Schleife. Und das funktioniert dann nach dem Klettverschlussprinzip und die Weiterleitung der Signale ist bei diesem Biofeedback-Gerät standardisiert über Funk, Bluetooth-Technologie. Ja, also. So schaut sowas aus. Ja, das wäre so ein Messmodul für die kardiovaskuläre Aktivität bzw. Hautleitwert mit einem Sensor vorn dran. Der Sensor wird an der Fingerkuppe angelegt. Ja, das ist mittlerweile alles sehr klein und bescheiden, schaut das aus. Die Signale werden hier dann aufgenommen mit dem Sensor, im Modul schon verstärkt, weitergeleitet in unsere Funkpyramide, also das ist nichts anderes als eine Antenne, und dann in den Computer weitergeleitet, wo das Signal akustisch und oder optisch rückgemeldet wird. So, wir brauchen bei diesem Gerät eine kleine Desinfektion, das verlangt der Hersteller. Das hat mit der Sensortechnologie zu tun, das ist durchaus nicht immer der Fall. In dem Fall Allergie oder sowas haben Sie? Nein, also okay, wunderbar. Ja. So ein bisschen desinfizieren, das kennt man von der Impfung. Oder der Geruch ist den meisten zumindest wohl vertraut. So, da setzen wir das vorderste Fingerglied auf diesen Sensor. Dann wird der Klettverschluss verschlossen. Und das war's schon. Sie können die Arme senken. Der Vorteil bei dieser Technologie ist, die wir benutzen, also auch im Hinblick auf die Musik natürlich, dass sich die Personen frei bewegen können. Das ist für die Messung zwar nicht immer von Vorteil. Es gibt da sogenannte Bewegungsartefakte, das heißt, wenn ich mich bewege, ja, dann ändern sich natürlich auch die sympathischen Aktivierungen und das ist nicht immer im Sinne des Erfinders. Aber zum Beispiel für Muskelspannungspotenziale, also wenn ich eine sehr starke Verspannung hier im Schulterbereich hätte, wäre es durchaus gut, wenn er sich bewegt. Ja, darf ich Ihren Unterkörper umfassen? Danke. Das ist unser Modul für die Atmung. Da wird die Umfangsmessung der Zwerchfellaktivität gemessen. Das heißt, wie stark ist das Zwerchfell aktiviert? Wenn ich atme, sollte zu nett mein Bauchnabelhöhe sein. Ist es in Ordnung oder unangenehm? Ja, so in etwa. Ja, ein bisschen. Das ist unangenehm. Da geht es gut wunderbar. So. Und dann aktivieren wir. Ist ja schon aktiviert. Wunderbar. Das soll man mal suchen, vorsichtshalber. Okay, jetzt sind wir da. Wir machen jetzt aus Demonstrationszwecken einmal ein einfaches sogenanntes Multilinien-Feedback und ich werde anhand der Messparameter anschaulich erklären, was hier eigentlich gemessen wird, beziehungsweise was hier passiert. Die Respiration 2 haben wir hier nicht. Ja. So, dann startet es. Sie können gerne Platz nehmen, bitte. Ganz egal, wo Sie wollen.
Wo Sie wollen.
Also es ist unwahrscheinlich, dass die Verbindung jetzt zusammenbricht. Aber müsste gehen. Es müsste gehen. Also da geht es auf jeden Fall. Ja, und läuft schon. Wir sehen hier die oberste Kurve. Ah, das hat wenig Sinn mit so einem Pointer auf dem Bildschirm. Die oberste Kurve hier in blau, das ist die Atemkurve. Und die zeigt uns an, wie sehr der Klient oder wie stark er das Zwerchfell aktiviert bei der Atmung. Ja, also wir sind in der Lage, dysfunktionale Atemmuster hier zu erkennen. Das Gelbe, warum das für mich immer besonders interessant, das ist der Hautleitwert. Das heißt, das ist die Schweißdrüsenabsonderung gekoppelt an den Sympathikus. Das heißt, der gibt Auskunft über die sympathische Erregung. Ähnlich wie in der motorischen Steuerung ist es so, dass die Hautleitwerte kontralateral angelegt sind. Das heißt, der rechte Hautleitwert ist von der linken Hirnhälfte gesteuert und der linke Hautleitwert ist von der rechten Gehirnhälfte gesteuert. Und wenn man dem Hemisphärenansatz folgt, dem ich mittlerweile etwas skeptisch gegenüberstehe, dann bildet die rechte Hirnhälfte eher emotionale Prozesse ab und die linke Hirnhälfte bildet eher mentale Prozesse ab. Ja, es gibt auch Zusammenhänge der beiden Hautleitwerte, also wenn man jetzt beide Hände messen würde zur Persönlichkeitsstruktur bzw. zur sogenannten Neurotizismusneigung, also emotionale Stabilität versus emotionale Labilität, auch das lässt sich aus den Hautleitwerten herauslesen und ist wissenschaftlich bei Kindern mit Teilleistungsschwäche bereits sehr gut abgesichert. Also wir wissen, dass Kinder, die unter solchen Problemen leiden, unterschiedliche Hautleitwerte Niveaus und unterschiedliche Kurvenverläufe zeigen bei simultaner Messung. Das Rote hier unten ist die Temperaturkurve, die gibt die Hauttemperatur an, die sollte im Normbereich zwischen 28 und 32 Grad liegen, das haben wir ganz wunderbar, da gibt es überhaupt nichts. Dann sehen wir hier als nächstes die sogenannte Puls-Rohkurve, die misst photoplethysmografisch, das heißt mit Infrarotsensor das Pulsieren des Blutes im Endgefäß. Und aus dieser Puls-Rohkurve werden die unteren beiden Parameter gemessen, nämlich hier in lila dargestellt die sogenannte Pulsvolumenamplitude. Das ist ein Indikator für die Offenheit der Gefäße und drückt eben aus, wie viel Blut denn in der Peripherie tatsächlich ankommt. Auch hier gibt es Normwerte, die zwischen 40% und 70% liegen sollten. Unterhalb sehen wir den Puls, der ebenfalls aus dieser Puls-Rohkurve errechnet wird. Und der Puls unterliegt im Optimalfall immer eine Schwankung, wie wir das hier ausgezeichnet sehen. Ja, also das heißt, mit der Einatmung steigt die Pulskurve an und mit der Ausatmung sinkt die Pulskurve wieder ab. Ja, und im Zusammenhang mit der Atmung nennt man dieses Muster RSA, die sogenannte respiratorische Sinusarrhythmie. Das bedeutet, die Herztätigkeit folgt der Atmung. Und ganz unten, die letzte Kurve, hier sehen wir die sogenannte Motilität. Das brauche ich nur zur Artefakterkennung, weil wenn Sie sich kurz bewegen, vielleicht bewegen Sie mal kurz den Finger, ja, dann sehen wir hier einen Ausschlag. Und dieser Ausschlag macht sich natürlich sofort bemerkbar, wie wir sehen im Hautleitwert. Das heißt, wir haben sofort eine kortikale Erregung und in einer Zurücknahme der Herztätigkeit. Ja, und damit man hier zu keinen Fehlinterpretationen kommt, deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, die Motilität mitzumessen. Wenn man das nicht mitmisst, dann kann man fälschlicherweise glauben, jemand hätte eine große Spontanfluktuation oder sehr große Aktivität im Hautleitwert und in Wirklichkeit bewegt er sich nur. Ja, das ist mir bei Musikeranwendungen immer ganz, ganz wichtig, diese Motilität mit zu berücksichtigen. Ja. Gut, gehen wir nochmal zurück bitte zur Atemkurve. Wir sehen sehr schön eine ausgeglichene Ein- und Ausatmung, was vielleicht jemand der versammelten Damen und Herren, was so das optimale psychophysiologische Muster der Atmung wäre, welche Frequenz oder welche Tiefe, kann sich das vielleicht mal vorstellen, was das wäre, 10 Atemzüge, 15, 20, 30, was in etwa, 15 pro Minute, immer pro Minute, ja. Ja, ich würde mal meinen, im Ruhezustand so maximal 10, ja, 10 bis 12 beim Erwachsenen im Ruhezustand bei Aktivität. Also das heißt, wenn ich etwas tue, zum Beispiel etwas Kognitives, wenn ich denke oder plane, ja, zum Beispiel Kreuzworträtsel machen, dann würde ich sagen, 10 bis 12 Atemzüge im Ruhezustand geht das noch weiter nach unten. Und zwar auf 6 Atemzüge pro Minute, das entspricht dem Herzrhythmus, der in 10 Sekunden stattfindet. Also ein Herzzyklus hat immer 10 Sekunden und wird optimalerweise aufgeteilt in der sympathisch-parasympathischen Balance von 4 Sekunden Einatmung, 6 Sekunden Ausatmung. Und wenn man diese 4 Sekunden Ein- und 6 Sekunden Ausatmung in der Ruhe erreicht, dann sieht man, dass die Herztätigkeit dann sehr, sehr schön mitgeht. Ja? Vielleicht können Sie einmal für uns das mal ausprobieren. Sie sehen hier rechts oben eine Digitalo. Können Sie das lesen? Oder geht das schon sehr schlecht? Ja, das geht schon schlecht. Einmal so 4 Sekunden ein und 6 Sekunden auszuatmen. Ja, oder vielleicht versuchen Sie es einfach einmal. Dann sehen wir, dass im Laufe der Zeit ja, die Herztätigkeit sehr schöne Berge und Täler bauen müsste, immer leicht verzögert zur Atmung. Also Herztätigkeit ist in Form des Pulses abgebildet. Ja, tatsächlich, er baut schöne Berge und Täler, wunderbar. Ja, und wir sehen in der Puls-Roh-Kurve diesen sogenannten Ziehharmonika-Effekt. Also Herztätigkeit steigt an, Herztätigkeit fällt ab, steigt an, fällt ab. Ja. Das nennt man in der Psychophysiologie dieses Muster Vitalität. Ja, also Leute, die so ein Muster haben in der Herztätigkeit, wo das Herz immer variabel ist, mit möglichst hoher Amplitude, besitzen eine hohe Vitalität und können sehr gut mit Stress umgehen. Ja, und das kann man trainieren. Die Erfahrung hat gezeigt, das ist bei weitem nicht immer so schön. Also ich habe ja heute schon einige Klienten hinter mir. Das schaut oft ganz, 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 ganz anders aus. Also je nach Indikation. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Herzinfarkt gehabt hat, dann hat er da keine Berge und Täler mehr, sondern einen geraden Strich. Da muss man schauen, dass man wieder variabel wird und das wird über die Atmung moduliert. Und dieses Muster der Vitalität garantiert einen schönen Umgang mit Stress. Also diese Leute reagieren angemessen. Das heißt, wenn der Input-Stressreiz jetzt kommt, dann reagiert man angemessen. Nicht überzogen und nicht zu wenig, sondern angemessen. Und dieses Muster kann man mittels dem sogenannten RSA-Training sehr schön trainieren. Entweder man versucht eben auf diesen 4-6-Rhythmus zu kommen, 4 Sekunden ein, 4 Sekunden aus, dann stellt sich diese RSA automatisch ein. Es gäbe auch die Möglichkeit, über ein konventionelles Entspannungsverfahren zu gehen, zum Beispiel autogenes Training. Ich weiß aus Erfahrung, dass auch das autogene Training beim Langzeittrainierten diese RSA automatisch hervorbringt. Da muss man wirklich gut geübt sein. Auch bei fernöstlichen Entspannungstechniken habe ich diese Erfahrung gemacht, dass diejenigen Personen, die das über längere Zeit trainieren, diese RSA erreichen. Dieses RSA-Training ist für meine Studenten, also für die Leute, die zu mir kommen, ein ganz zentraler Punkt. Warum? Weil es die Angemessenheit im Umgang mit Stress betont. Ich habe gesehen in Untersuchungen, die wir machen, dass diejenigen, die sehr, sehr, sehr unter Stress stehen und sehr unter Lampenfieber leiden, sehr, sehr weit weg sind von diesem Muster. Ja, also das schaut oft wirklich nicht so toll aus und man versucht dann zunächst mal im Labor natürlich, in der Ruhesituation, wo man mit dem Problem nicht konfrontiert ist, mal diese Muster herzustellen und dann im weiteren Verlauf diese Muster immer mehr sozusagen in die Bühnensituation, in die Auftrittssituation zu übertragen. Gerne, sehr gerne, bitte.
Ja. Ich verwende bestimmte Atemtechnik.
Genau, so ist es, ja.
Aber wie man das Herz dem anpasst, das kann man ja nicht trainieren. Das passt sich von selbst
an. Das Herz passt sich von selbst an, ja, so ist es. Man könnte natürlich schon auch den Weg gehen und nur die Herzkurve rückmelden. Ja. Ja, aber auch hier wäre es reziprok so, dass Sie diese Berg und Täler nur kriegen, wenn Sie die Atmung modulieren. Es gibt keine Alternative, außer der medikamentösen. Das würde auch gehen. Also man kann das medikamentös auch beeinflussen, dass das Herz diese Wellenform zeigt. Aber in der Regel muss man es über die Atmung modulieren und es ist auch der einfachste Weg. Ja, ich habe natürlich ausprobiert, auch mit Klienten einmal nur die Pulskurve zu trainieren und sagen, dann machen Sie mal, dass die schöne Berge und Täler wären, das ist keine gute Erfolgsstrategie. Ja, weil man ist ein bisschen hilflos. Ja. Man sitzt dann vor dem Bildschirm und denkt sich, naja, wir machen das heißt. Ja, und dann versucht man es ein bisschen zu experimentieren und dann kriegt man es irgendwie so ein bisschen hin und dann doch wieder nicht. Da bleibt der Erfolg aus. Und wenn jemand 4-6 atmen kann, also das ist ja wirklich ausgezeichnet. Also daher wird wahrscheinlich kein guter Kunde von mir, wenn ich das so sehe, dann würde ich, wenn das nicht so toll ausschaut, schon in erster Linie über die Atmung gehen. Weil die Atmung ist auch das, wozu die meisten Menschen einen sehr guten Zugang haben. Weil eine Atemregulation, ja, machen Sie mal, das merke ich sofort, dass ich mich da aktiviere. Oder wenn ich das mache. Das merkt man einfach sofort. Ja. Wenn ich jetzt eine Bildschirmrückmeldung mache, was ich sage, nur über Temperatur oder über Hautleitwert, dann merkt er nichts.
Aber da geht es jetzt bei der Atmung eher um die Frequenz und nicht, ob man tief durchatmet oder nur sehr
auch.
Seicht atmet.
Also was gefährlich ist, ist diese Sache mit dem Tief. So. Ja. Die meisten Menschen verstehen regelmäßiges, langsames Atmen mit tiefem Atmen. Und das ist nicht zwangsläufig richtig. Ja. Es ist eine normale Atmung. Es ist eine Ruheatmung. Das bedeutet nicht, dass sie tief ist. Ja, wenn ich tief atme, was passiert, wenn ich tief atme? Ich aktiviere den Sympathikus, dann steigen die Hautleitwerte an. Ja, tiefes Atmen ist eher eine Aktivierung. Ja, in erster Linie würde ich es über die Frequenz, machen und über die Regelmäßigkeit der Atemkurve. Ja. Also was wir hier schon sehen, man bedingt natürlich durch Bewegungsartefakte, es ist ja keine Entspannungssituation, wir haben einen zeitweise etwas zittrigen Verlauf, zum Beispiel oben an der Spitze, ja, oder wir sehen hier im Abgang der Atmung ein leichtes Hängenbleiben in der Zwerchfellatmung, ja, das sieht man schon. Also das würde ich schon so üben, dass das dann wirklich regelmäßig ist. Aber das ist hier sicher kein Problem, sondern bedingt durch die Situation. Also müsste man sich in der Ruhesituation anschauen. Aber generell würde ich schon über die Atmung gehen. Ja, also die Herztätigkeit an sich ist ja grundsätzlich, es gibt ein sogenanntes basales Niveau, ist gesteuert durch den Sinusknoten und den Arterioventrikularknoten. Und diese Tätigkeit, diese elektrische Tätigkeit, läuft vollkommen autonom ab und ist nicht beeinflussbar. Es gibt aber darüber hinaus eine Modulation der Herztätigkeit, und zwar über Sympathikus, ja, über den Botenstoff Noradrenalin und über den 10. Hirnnerv, den Vagus, ja, die Herztätigkeit modulieren. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich unter Stress komme und ich muss ganz, ganz, ganz schnell wohin, steigt natürlich die Herztätigkeit an, und das ist aber vermittelt durch die sympathische Aktivität und die Rücknahme des Vagus. Und man sagt so in etwa bis 100 Schläge pro Minute, etwa bis 100, ist die Herztätigkeit überhaupt nicht sympathisch moduliert, sondern ausschließlich durch die Rücknahme des Vagus. Das ist aber umstritten. Ja, da sagt der eine so, der andere so, da wäre ich vorsichtig. Theoretisch kann ich es mir vorstellen, praktisch kann ich es nicht beweisen, dass es so ist. Ja, aber wenn der Stress vorbei ist, dann gehe ich unter der Voraussetzung einer richtigen Atmung wieder zurück auf dieses basale Niveau, das in der Regel zwischen 60 und 80 Schläge pro Minute liegt.
Dankeschön.
Bitte gern. Die Dame.
Die Atmung ist in den Bauchraum. Ich glaube, ich verstehe
mich. Ich habe es nicht verstanden.
Vielleicht nur noch ganz kurz zur Erklärung für alle Wortmeldungen des heutigen Abends. Es ist ganz wichtig, dass Sie immer ins Mikrofon sprechen. Nicht nur, damit wir uns alle gut verstehen, sondern weil auch alle Diskussionen aufgezeichnet werden. Sie können das dann nachhören im Internet.
Tief atmen heißt in den Bauch.
Ja, kann man schon so sagen. Ja. Ja. Es gibt, wir haben die Möglichkeit, damit zwei Modulen zu messen. Und es gibt schon, also man kann auch hier ein Modul ansetzen und dann sehen, wie ist das Verhältnis von Bauch- und von Brustatmung. Und es ist schon so, dass eine verstärkte Brustatmung sofort zu einer Sympathikusaktivierung führt. Ja, man kann das ganz leicht ausprobieren. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Ja. Das kann dann sein, wenn Sie zum Beispiel Sport treiben, ja, und die Atemfrequenz steigern müssen, damit der Körper oder die Muskeln eine größere Sauerstoffversorgung haben, dann werden Sie naturgemäß mehr Aktivität haben. Und im Ruhezustand müssen Sie schon eine Zwerchfellaktivität haben, damit Sie zur Ruhe kommen. Ja, wenn Sie alles da so hechelnd atmen, dann kommen Sie nicht zur Ruhe. Ja? Bitte. Sonst noch Fragen?
Ja, dann würde ich vielleicht ganz gerne was fragen, bevor es das Biofeedback gegeben hat, ist das überhaupt, ist das was relativ Junges oder gibt es das schon länger? Also oder was haben Musiker vorher gemacht, bevor sie auf diese Art und Weise sich bewusst machen konnten, wie sie mit ihrer Angst oder ihrer Aufregung umgehen können?
Also vom geschichtlichen Aspekt her ist es so, dass es ein autonomes Nervensystem gibt, ist noch gar nicht so lange bekannt. Und erstmals formuliert wurde es 1896 von Langley, der erstmals gesagt hat, Alter, es gibt da noch was anderes als das Willkürnervensystem. 1913 war dann schon Pavlov in Petersburg, der schon klassische Konditionierungsversuche gemacht hat, wo eigentlich klar war, dass das autonome Nervensystem willentlich beeinflussbar ist. Allerdings nur mit biologischen Reizen hat man damals geglaubt. Also Futterreiz, Schmerzreiz, Angstreiz. Dann im Laufe der Zeit, so in den 50er, 60er Jahren, zunächst in der Sowjetunion, bitte, die waren da zunächst führend, ist man draufgekommen, dass man jeden beliebigen Prozess mit dem autonomen Nervensystem koppeln kann. In den USA hat man kurz darauf Untersuchungen gemacht und Ratten zum Beispiel beigebracht, auf ein gewisses Signal hin die Herzrate zu steigern oder zu senken. Und da war im Prinzip klar, dass das geht. Nicht unbegrenzt natürlich, aber in einem sehr, sehr großen Rahmen. Ja. Und für Musikeranwendungen, also vielleicht nur seit den 60er, 70er Jahren, also in den 60er hat es ja eine regelrechte Hysterie gegeben, wo man glaubt hat, man kann alles jetzt machen, was überhaupt möglich ist und alles und jedes beeinflussen und lernen. Es gibt auch die diversen Gesellschaften, die gegründet wurden, vor allen Dingen vornehmlich USA und Kanada, die gibt es auch heute noch. Es gibt ein eigenes Magazin, Applied Biofeedback and Psychophysiology, die gibt es immer noch, die publizieren auch, die forschen auch sehr viel. Für Musiker selber ist es eigentlich relativ neu, also da gibt es kaum noch Forschungsbefunde, es gibt die diversen Bemühungen natürlich, ich habe einige Berichte naturgemäß aus den USA, es gibt da einige Hersteller, Thought Technologies zum Beispiel, die spezielle Geräte für Musiker entwickelt haben, die aber de facto auch nichts anderes sind als ein ganz normales Biofeedback-Gerät. Ja, und es gibt also für Musiker also diese Take-Home-Geräte, ich habe da so eine eigene schöne Werbung, ja, mit einer Violiniste, die da angehängt ist, am Biofeedback-Gerät. Also die Bemühungen, die gibt es schon länger, aber gesamthistorisch gesehen im Vergleich zu dem, seit wann man weiß, dass es ein autonomes Nervensystem gibt, das ist eine sehr, sehr junge Disziplin. Was hat man früher gemacht? Das ist eine gute Frage, das habe ich mir auch immer gedacht. Früher hat man gemacht, Augen zu und durch. Man hat de facto gar keine Möglichkeiten gehabt. Zu meiner Studienzeit war es noch so, das wird immer noch so sein, da gibt es die sogenannten Beta-Blocker, ja, die man halt dann vor dem Konzert nimmt und sozusagen die sympathische Aktivität ein bisschen niederdämpfen kann. Und es gibt halt immer noch diesen Ausspruch, nicht entweder man hat es oder man hat es nicht. Also es gibt die, die können eben damit umgehen und es gibt die, die eben nicht kennen, eben nicht damit umgehen. Und aus diesem Teufelskreis wollen wir eben raus. Ich sage, es kann jeder damit umgehen, nur es ist eben für jeden nicht so einfach, einen Zugang zu finden. Und mit Biofeed bekommt man natürlich einen Zugang. Ja, ich bekomme eine Linie, so also schauen Sie, Sie machen das und das und das in der Stresssituation da und da und dort. Und da kann man jetzt eben zum Beispiel ansetzen. Bitte.
Ja. Das war ja. Und das war eigentlich die Möglichkeit, ja, sich zu entspannen, auch die Dinge,
richtig,
der Entspannung gibt schon sehr,
richtig,
viel. Ja. Das heißt, es waren die Möglichkeiten, Entspannung zu lernen.
Ja. Die Möglichkeiten, Entspannung zu lernen, gibt es natürlich. Ja. Bin ja selber absoluter Fan des autogenen Trainings. Ja. Und auch Langzeit trainiert. Es ist allerdings so, dass man beim autogenen Training erstens einmal keine sympathische Deaktivierung erreicht.
Ja.
Deaktivierung, das heißt, der Sympathikus, der läuft wie wird. Warum? Durch diese Litanei, durch dieses, der rechte Arm ist schwer, Arme und Beine sind ganz schwer. Durch das, dass man liegt und sich kognitiv das vergegenwärtigt, steigt die Sympathikusaktivität an. Das heißt, es kommt zwar zu einer sehr starken körperlichen Beruhigung, das heißt, diese Vasodilatation, die Blutgefäße weiten sich, der Muskel wird dadurch schwer, er wird besser durchblutet, ich habe sogenannte Wärmesensationen, das schon. Sympathisch kommt es zu keiner Beruhigung, weil wir eben uns diese Formel ständig suggerieren. Das heißt, ich zwinge mich selber ständig zu einer kortikalen Aktivität.
Ja. Später automatisiert.
Das hätte ich auch geglaubt, aber meine eigenen Biofeedback-Daten und auch die einiger anderen, die das gemacht haben, zeigen das nicht. Ich war am Anfang ganz verblüfft. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Veitel schreibt in seinem Handbuch der Entspannungsverfahren übrigens Ähnliches. Ja, es ist bitte keinesfalls so, dass verschiedene Entspannungsverfahren immer die gleiche Wirkung haben. Das ist nicht richtig. Ja, ein meditatives Verfahren zum Beispiel kann unter gewissen Umständen, sofern es Langzeit trainiert ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor, Langzeit trainiert ist, zur kortikalen Deaktivierung führen.
Ja. Ja, bitte. Eins und zwei.
Sind die Asiaten uns mit ihren Meditationstechniken voraus?
Leider ja. Ja, sind sie, ganz eindeutig. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Was das fernöstliche Zeug betrifft, muss man sich natürlich immer überlegen, was möchte ich erreichen. Ja, wenn ich eine körperliche Beruhigung erreichen möchte, ist es wenig schlau, wenn ich in eine bewegungsaktive Technik gehe und jetzt zum Beispiel 18-fache Methode der Übung oder Qigong mache. Ja, wenn ich eine mentale Beruhigung erreichen möchte, kann es durchaus Sinn machen, dies zu tun. Also man muss ja dann immer so ein bisschen anschauen, was möchte ich eigentlich. Das ist im Prinzip derselbe Punkt bei den Entspannungsverfahren. Wenn ich sehr starke Rückenschmerzen habe und ich sehe im Biofeedback eh schon, der ist auf 60 Mikrovolt oben und das ist 60 mal so hoch, wie er eigentlich sein sollte, dann werde ich ihn eher nicht ins autogene Training schicken, weil der wird den Muskeltonus damit nicht so stark senken können. Dann mache ich aber mit einem progressive Muskelrelaxation oder eben fernöstliche Bewegungstechniken. Ja. Wenn ich mich kortikal deaktivieren möchte und sozusagen abdriften möchte in einen niedrigen Gehirnwellenbereich, dann werde ich eher ein meditatives Verfahren wählen als die progressive Relaxation. Ja, weil auch da habe ich immer eine kortikale Aktivierung und wir können heute auch vom immunologischen und hormonellen Standpunkt nachweisen, dass verschiedene Entspannungsverfahren verschiedene spezifische Wirkungsweisen haben. Also bei Meditation zum Beispiel weiß man heute, dass es zu einer Vermehrung der weißen Blutkörperchen kommt, was beispielsweise im autogenen Training bei Langzeittrainierten nicht nachweisbar ist. Also es gibt durchaus Unterschiede. Man muss sich anschauen, also ich schaue mir bei jedem Klienten immer an, was möchte er haben. Möchte der muskulär entspannen oder will er einfach von seinem Stress runterkommen? Das sind für mich zwei verschiedene Broschüren. Also es ist bitte keinesfalls so, dass ein Entspannungsverfahren immer das A und O ist und immer wenn es mir schlecht geht, dann mache ich ein Entspannungsverfahren. Das ist sicher nicht so.
Ja? Herr? Ja, ich habe noch eine Frage und zwar Lügendetektoren,
ja?
Die ja angeblich auch in Wirklichkeit eingesetzt werden. Mir scheint, dass man mit diesen Kurven hier mit dem Training, das Sie dann praktisch vorschlagen, diese Kurven beliebig fast beeinflussen kann.
So ist es. Der Lügendetektor ist, ich würde sagen, der Lügendetektor ist ein Hautleitwertmessgerät. Der misst diese Aktivierung der gelben Kurve. Der misst die Sympathikusaktivierung und es ist so, als wenn ich lüge, was mache ich dann? Wenn ich lüge, dann muss ich was erfinden. Das heißt, ich muss aktiv einen kortikalen Prozess starten. Und der Prozess, diese Aktivierung bildet sich im Hautleitwert ab. Ja, und das heißt, ich habe die Erfahrung ja selbst oft genug gemacht, wenn der Patient oder der Klient da redet und redet und redet und redet und auf einmal steigen die Hautleitwerte an. Dann weiß ich, dass das, was er tut, einen aktiven Zugriff auf den Kortex benötigt. Ja, und das bildet sich ab. Natürlich kann ich das trainieren, diesen Prozess zu unterbinden. Ich kann natürlich auch kortikal aktiv sein, ohne dass die Hautleitwerte steigen. Auch das ist möglich und auch wissenschaftlich bewiesen. Richtig. Richtig, so ist es. Aktivierung vortäuschen ist grundsätzlich gar kein Problem. Da brauchen Sie nur Muskeln anspannen irgendwo. Dann aktivieren Sie einen Kleid, da brauchen Sie nur die Zehen anspannen, das sieht gar keiner und Sie haben sofort die Aktivierung.
Ja. Das ist dann noch eine Aussagekraft.
Wenn einer es nicht weiß, was Biofeedback ist, wenn einer nicht weiß, was ein Hautleitwert ist, wenn einer nicht weiß, dass der Hautleitwert steigt und der Sympathikus aktiviert wird mit dem bewussten Zugriff auf das Gedächtnis, dann schon. Aber wenn einer sagt, in einem halben Jahr gehe ich zum Lügendetektor-Test und jetzt übe das mal, dann eher nicht. Also das ist schon durchaus möglich, also ist problemlos möglich, man muss es üben. Dann geht es.
Ja, wenn man so einen Apparat hat, wenn man dann genau
natürlich,
sieht,
richtig, ist,
ja. Wenn man so einen Apparat selbst zur Verfügung hat oder sich ausleihen kann, kann man ja alles Mögliche trainieren.
Natürlich, man kann den psychophysiologischen Zustand in jeder beliebigen Situation kontrollieren. Und das ist ja, was ich möchte. Ja. Wenn ich nochmal zurückgehe auf das Beispiel Musik, wenn ich jetzt Hochleistung bringen möchte, ja, und ich bin aber aktiviert auf einem viel zu hohen Niveau, ich bin viel zu nervös, ich habe viel zu hohe Muskelanspannung, dann muss ich schauen, dass ich mich selbst wieder reguliere, Regulation nennt man das, damit ich in diesen optimalen Leistungszustand wieder komme. Und das kann ich aber nur dann machen, wenn ich das vorher trainiert habe und genau weiß, welche Strategie ich anwenden muss. Eben zum Beispiel Atmung oder zum Beispiel Visualisierung eines Ruhebildes wäre eine Möglichkeit. Oder auch eine entspannende Muskelübung. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten und es entscheidet sich, welche Möglichkeit man dann anwendet, auch so ein bisschen nach dem Lerntyp. Ja, also wenn jemand ein sehr starker Kinästhetiker ist, ja, also das immer umeinander wetzt und sich gern bewegt, dann werde ich nicht sagen, gehen Sie ins autogene Training, weil das heute ja nicht aus, 10 Minuten ruhig liegen. Ja, wenn er ein sehr starker visueller Typ ist, dann wäre ich gut beraten sein, ihm Bilder zu geben oder Bilder finden zu lassen. Ja, von außen eingegebene Dinge wirken natürlich immer erheblich schlechter als Dinge, die von innen herauskommen. Gar keine Frage. Ja, also muss ich mir das ein bisschen anschauen, was ist einer für ein Typ. Ja, und oft reicht es wirklich aus, wenn man eine gute Atemtechnik hat, dass die Hautleitwerte schon nach unten gingen. Ja, oft reicht es aus. Okay?
Danke, beantwortet?
Ja, gerne.
Wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Ja, heute sind wir ja ein bisschen beschränkter in unserer Zeit, weil alle Universitäten, alle Linzer Universitäten ihre Forschungstätigkeit vorstellen wollen. Insofern, weiß ich nicht, möchtest du noch irgendetwas abschließend sagen, was ganz wichtig wäre für uns jetzt?
Auch um das ich möchte einfach abschließend einmal sagen, zusammenfassend, was das Biofeedback ist. Biofeedback ist eine Methode, mit der man lernt, psychophysiologische Prozesse bewusst zu beeinflussen. Ich lerne, meinen psychophysiologischen Zustand zu regulieren. Das ist ein regulatives Trainings- und Messverfahren. Ja, das ist einfach wichtig. Und wichtig ist auch zu wissen, als Schlusswort, jeder kann lernen, seine psychophysiologischen Prozesse zu beeinflussen, völlig unabhängig von Alter, von Lernstil, von beruflicher Vorerfahrung und so weiter. Jeder kann das lernen. Kinder können das lernen. Ein Pensionist kann das lernen, ist überhaupt kein Thema. Gut.
Wo erfährt man die
Erfolge? Entweder Sie nehmen sich gleich Visitenkarten von mir mit, das wäre eine Möglichkeit, oder übers Internet. Also es gibt in Österreich zum Beispiel einen Verband, dem ich auch angehöre, das ist die ÖBFP, die Österreichische Gesellschaft für Biofeedback und Psychophysiologie, und da gibt es natürlich auch Therapeutenlisten, ja, die das machen. Ja, wichtig ist immer, es sollte ein Biofeedback-Therapeut sein oder Biofeedback-Trainer. Es gibt viele Leute, die machen das so ein bisschen nebenbei, weil das nicht geschützt ist. Also man sollte schon ein bisschen eine Ahnung davon auch haben. Also nur ein Biofeedback-Gerät anlegen und dann auf einen Café gehen und sagen, na, machen Sie mal. Ja, damit werden Sie wahrscheinlich nicht erfolgreich sein.
Ich wollte noch den Herrn fragen, haben Sie etwas gespürt? Weil, es ist nur eine ganz kurze Frage, haben Sie etwas gespürt bei dieser Messung?
Ja, das ist auch wichtig, dass man nicht spürt, sonst ist man beeinträchtigt. Ja, also möglichst wenig sozusagen den Klienten belasten mit irgendwelchen Dingen, weil sonst setzt man gleich wieder irgendwelche kognitiven Prozesse in Gang, ist unangenehm oder mag ich nicht und so weiter, und das will ich eigentlich nicht haben. Also es sollte am Klienten selber relativ spurlos vorbeigehen. Gut, ja, dann sage ich herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Es war mir ein Vergnügen, hier zu sein. Ja, und wie gesagt, ich stehe per E-Mail zur Verfügung und werde ein paar Visitenkarten hinterlassen. Danke.
Danke.